Ich will Schauspieler werden.
Ja, schon damals keimte der Wunsch in mir auf, einmal Schauspieler zu werden. Ich war zwar noch nie in einem Theater gewesen, hatte noch nie einen Schauspieler leibhaftig gesehen, Fernsehen gab es sowieso noch nicht, und doch hatte ich eine ganz konkrete Vorstellung davon. Natürlich, meine Mutter hatte mir öfters von ihrer Zeit als Tänzerin am Theater erzählt, es gab auch einige Bilder davon, dennoch ist mir dieser frühe Wunsch bis heute unerklärlich. Gibt es vielleicht doch so etwas wie eine Vorbestimmung? Eine zarte Stimme im Inneren, die einem sagt, was zu tun ist? Ich will nicht spekulieren, aber ich glaube daran. Das Problem ist nur, in uns und um uns herum ist es oft so laut, dass wir die leise Stimme einfach nicht hören. In meinem späteren Leben habe ich zum Glück gelernt zu meditieren und habe so in manchen sehr schwierigen Situationen in der Stille Wege daraus gefunden. Eine schwere Krankheit. Ich war gerade eingeschult worden in die Sechsta, die erste Klasse des Gymnasiums, als mich ein gewaltiger Schock traf. Mit höllischen Kopfschmerzen wachte ich früh morgens auf und schrie mir die Seele aus dem Leib. Mein kleiner, inzwischen vierjähriger Bruder, mit dem ich ein Kinderzimmer teilte, weckte meine Mutter. Die versuchte, mich mit kalten Lappen und guten Zureden zu beruhigen. Ich aber schrie so erbarmungswürdig weiter, dass ich schließlich den Notarzt rief. Schnell war klar, dass ich ein ernstes Problem hatte. Und ehe ich mich versah, wurde ich mit Blaulicht ins Krankenhaus gebracht. Auf die Isolierstation. Niemand durfte zu mir. Meine Eltern nicht, meine Freunde nicht, niemand. Nur die Ärzte und Schwestern kamen vermummt in mein Zimmer. Auskunft gaben sie mir keine, und so lag ich da und hatte keine Ahnung, was mit mir los war. Nach ein paar Tagen wurde ich in das letzte Zimmer am Ende des Flures verlegt. Das hatte wenigstens ein Fenster, und da es im Erdgeschoss lag, konnte man mich nun indirekt besuchen. Als erstes sah ich meine Mutter, die mit verheulten Augen vor meinem Fenster stand. »Es werde schon alles gut«, versuchte sie mir zu versichern, aber was mir fehlte, wollte oder konnte sie mir nicht sagen. Beruhigend war das nicht. Und auch alle anderen drucksten nur mit Leidensmienen herum und sahen mich an, als wäre ich schon verloren. Bis ein Nachbar kam und sich verplapperte. Das schreckliche Wort Kinderlähmung lag in der Luft wie Blei. Diese Krankheit war eine Geißel damals, bevor ihr später mit der Schluckimpfung der Stachel gezogen wurde. Ich wusste, was das für mich bedeuten würde. Ich kannte Kinder, die sich mit Stahlschienen an den Beinen nur mühsam auf Krücken vorwärts schleppten. Keine rosigen Aussichten für mich, der Bewegung so dringend brauchte wie die Luft zum Atmen. So vergingen die Tage und Wochen. Ich allein in meinem Zimmer mit meinen düsteren Gedanken. Kontakt mit der Außenwelt hatte ich nur über das Fenster und die mitleidsvollen Blicke und hilflosen Kommentare der meisten Besucher waren wenig aufbauend. Ich spürte zwar die übergroße Liebe meiner Mutter, aber auch ihre Sorge und Trauer über mein mögliches Schicksal. Einzig eine alte Ordensschwester bot mir Trost und brachte ein wenig Lebensfreude in mein steriles Zimmer. Wann immer sie ein wenig Zeit hatte, auch abends, setzte sie sich an mein Bett und las mir Geschichten vor, erzählte mir vom Leben und vom lieben Gott. Sie war mein Engel in der Dunkelheit. Eines Tages kam sie mit einer überraschenden Neuigkeit in mein Zimmer. Die Ärzte hatten sich geirrt. Es war keine Kinderlähmung, sondern ein Virus in meinem Kopf, eine sogenannte Hirnhautentzündung. Die Freude darüber wurde von meinem Engel abrupt gebremst. Es handle sich um einen bis dato vollkommen unbekannten Virus und die Ärzte hätten noch keine Idee einer wirkungsvollen Behandlung. Auf mein drängendes Fragen hin erklärte mir die Schwester mit besorgter Miene, im schlimmsten Fall könne so etwas zu totaler Verblödung führen. Keine Kinderlähmung. Schön. Aber das waren ja nun auch keine erfreulichen Aussichten. Ich wusste nicht, ob ich lachen oder weinen sollte, aber Letzteres lag näher. Die Schwester bekam einen strengen Verweis, weil sie zu dieser Information natürlich nicht autorisiert war. Meine Mutter am Fenster versuchte, mich aufzuheitern, aber ihr besorgtes Gesicht strafte sie Lügen. Ich lag in meinem Bett und um mich abzulenken, zählte ich die Fliegen in meinem Zimmer. Wenn welche fehlten, suchte ich die toten Exemplare und legte sie in ein kleines Kistchen. mein Fliegenfriedhof. Oft kreisten meine Gedanken um die Vergänglichkeit des Lebens, und wenn ich in das Kästchen schaute, sah ich, wie die Fliegen immer trockener wurden und schließlich zerfielen. Die Priester hatten recht, wir würden wieder zu Staub. Der Zufall, oder war es vielleicht gar keiner, wollte es, dass unter meinem Zimmer im Keller der Raum war, wo gestorbene Patienten aufgebahrt wurden. Das beflügelte gewaltig meine Fantasie. Unbedingt wollte ich das mal mit eigenen Augen sehen. Und als ich erfuhr, dass ein etwa gleichaltriger Junge, der an einer Blinddarmentzündung gestorben war, da unter mir lag, hatte ich einen etwas verrückten Wunsch. Ich bestürmte die Vertraute, den Engel in Weiß, so lange, bis sie mir schließlich half, aus dem Fenster zu klettern und mir die Tür zu der Leichenhalle öffnete. Da stand ich nun im Schlafanzug in diesem kalten Raum und schaute auf den toten Jungen, der ganz friedlich auf seinem Kissen lag. Erstaunlicherweise war es kein Grauen, das mich befiel, keine Spur von Angst, vielmehr eine große Stille, eine innere Ruhe und die Erkenntnis, dass es Leben in unserer Form ohne den Tod nicht geben konnte. Es waren zwei Seiten einer Medaille. Tage und Nächte lang beschäftigte mich dieses Erlebnis, aber es half mir, mit meiner Situation Frieden zu schließen. Nach 12 Wochen in der Klinik wurde ich, als geheilt, entlassen. Gott sei Dank nicht blöder als vorher und mit dem Namen meines Virus im Gepäck, Virus Meningitis Echo 99. Der Abschied von meinem Engel im weißen Ordenskleid fiel mir nicht leicht, aber dass meine Mutter mich endlich wieder richtig in ihre Arme schließen konnte und weinte, diesmal vor Glück, war auch für mich der schönste Moment. Im Gymnasium musste ich nochmal von vorn anfangen, denn trotz Nachhilfe konnte ich den versäumten Stoff nicht aufholen. Aber das Wichtigste für mich war, ich stand wieder mit beiden Beinen und einem klaren Kopf im Leben. Aber nicht nur mit den Beinen. Auch auf Händen konnte ich laufen, wenn ich mich anstrengte, bestimmt 20 bis 30 Meter. Zurück im Leben. Nun war, während ich im Krankenhaus war, eine Familie in unsere Nachbarschaft gezogen, die eine entzückende blonde Tochter in etwa meinem Alter hatte. Wie eine Prinzessin aus einem Märchen erschien sie mir, und ich verliebte mich in sie. Wie aber sollte ich mich einem solchen Fabelwesen nähern? Als ich sie vor einem Schaufenster mit Hochzeitskleidern stehen sah, war das ein Wink für mich zur Attacke. Ich schwang mich auf meine Hände und tanzte balzend vor ihr auf und ab. Zuerst nur aus den Augenwinkeln, dann immer offener, schließlich sogar mit einem Lächeln schaute sie mich an. »Wie heißt du? Woher kommst du? Was machst du hier?« Was man halt so fragt. Die Antwort war ein Schock für mich. »Ich heiße Kiki. Wir kommen aus Hameln. Ich schaue mir Hochzeitskleider an.« »Ach so, ja, aber warum ausgerechnet Hochzeitskleider?« »Ich bin verliebt mit einem Jungen aus Hameln, und wenn wir groß sind, dann wollen wir heiraten. Darum.« Sie meinte es ernst. Ich hatte keine Chance bei ihr. Mein kleines Herz zog sich zusammen und zum ersten Mal im Leben spürte ich den Schmerz verschmähter Liebe. Ich sann auf Rache. Wenn sie mich nicht wollte, war sie selber schuld. Soll sie doch den Jungen aus Hameln heiraten. Ich werde inzwischen Schauspieler, stellte ich mir vor, und eines Tages wird sie mich gemeinsam mit ihrem wahrscheinlich langweiligen Mann sehen und heimlich seufzen. Ach, und den hätte ich haben können. Das beruhigte meine gekränkte Seele und bestärkte mich in meinem Wunsch, Schauspieler zu werden. Der Stiefvater. Mein Stand in der Familie wurde jedoch immer schwieriger. Mit Argusaugen wachte mein Stiefvater darüber, dass meine Mutter mich ja nicht bevorzugte, obwohl er selbst genau das mit meinem Bruder tat. In seinen Augen war ich ein Versager, ein Dummkopf, ein von meiner Mutter verwöhnter Nichtsnutz. In der Tat verteidigte sie mich immer vehement gegen alle mentalen Angriffe meines Stiefvaters. Das musste natürlich irgendwann zu Spannungen zwischen den beiden führen, und so hing der Haussegen oftmals ganz schön schief. Eines Abends, meine Mutter war nicht zu Hause, zitierte mein Stiefvater mich ins Wohnzimmer, um mir die Leviten zu lesen. Hinsetzen durfte ich mich nicht. Ich sei schuld an seinem immer schlechter werdenden Verhältnis zu seiner Frau, weil ich mich angeblich bei ihr über ihn ausweinen würde. Die Folge sei, dass es meiner Mutter immer schlechter gehe, sie krank würde und eventuell meinetwegen Krebs bekommen würde. Ich musste gewaltig schlucken, denn das war tatsächlich meine einzige große Angst, dass ich meine Mutter und damit meine moralische Stütze verlieren würde. Aber es sollte noch schlimmer kommen. Er, mein Stiefvater, habe sich nur verpflichtet, bis zu meinem 12. Lebensjahr Verantwortung für mich zu übernehmen. Und das sei ja nun bald. Wenn ich mich nicht entsprechend betragen würde, würde er mich zu meinem leiblichen Vater oder zu meinen Großeltern nach Köln schicken. Was für ein Schock! Wieder im Bett drückte ich meinen Hasenbären Patsy an mich und weinte meinen ganzen Kummer in ihn hinein. Aus Angst vor den Folgen wagte ich nicht, mich meiner Mutter anzuvertrauen und ihr von dem Gespräch, das eigentlich ein Monolog war, zu berichten. Überhaupt vermied ich es von da an, ihr meinen Kummer über so manches Unrecht zu zeigen. So lernte ich früh, meine Probleme für mich zu behalten und eher nach den Gründen und Motiven für das Verhalten anderer zu suchen. Ich glaubte, meinen Stiefvater zu verstehen und tat alles, um ihm zu gefallen. Nicht immer wollte mir das gelingen. Mein Brüderchen und ich dagegen verstanden uns prächtig. Er bewunderte seinen großen Bruder und ich liebte ihn unter anderem dafür, dass er über meine skurrilen Witze, die ich für ihn aufführte, so herrlich lachte und mich zu immer absurderen Szenen animierte. Zum Beispiel versuchte ich einmal, den Schlafanzug auf so kuriose Weise anzuziehen, dass ich am Schluss völlig verknotet am Boden lag. Der kleine Reinhard lachte Tränen und machte sich in die Hose. Natürlich durfte er den wahren Grund nicht verraten, denn das hätte wieder großen Ärger für mich bedeutet, und das tat er auch nicht. Um mich zu schützen, nahm er die Schmach einer nassen Hose ganz allein auf sich. Bis zum heutigen Tag haben wir ein wunderbares Verhältnis zueinander, lachen immer noch viel und waren uns oftmals gegenseitig eine Stütze in schweren Zeiten. Wie mein Bruder mich vor meinem Stiefvater, versuchte ich, unsere Mutter vor weiterem Ärger mit ihrem Mann zu schützen. Viel schlimmer war allerdings der Ärger, den sich meine Mutter nach Aussage der Priester durch die Scheidung von meinem Vater mit dem lieben Gott eingehandelt hatte. Exkommunikation, Ausschluss von allen Sakramenten war die harte Strafe der katholischen Kirche dafür, und meine Mutter, eine streng gläubige Frau, litt darunter sehr. Der Geist ist willig. Glühend fromm und indoktriniert von meinem Priester war ich fest überzeugt, nur durch eigene übermäßige Frömmigkeit und mögliche Vermeidung aller Sünden meine Mutter vor dem ihr sonst sicher drohenden Höllensturz bewahren zu können. Ich war inzwischen in der Pubertät, und dass ich als Krieger Gottes, als der ich mich fühlte, nicht sonderlich erfolgreich war, war mehr als natürlich, führte aber bei mir zu großen Seelenqualen. Hilfe von der Kirche bekam ich nicht. Im Gegenteil. Der einzige Trost, der mir zuteil wurde, war die Versicherung meines Beichtvaters, meine Mutter auf dem Friedhof und nicht, wie damals bei so schweren Sündern üblich, außerhalb der Mauern zu begraben. »Aber sie lebte doch noch«, fragte ich mich bang. »Wusste der Mann vielleicht etwas über ihren Gesundheitszustand? Würde ich sie vielleicht bald verlieren?« Meine immer latent vorhandene Angst vor dem Verlust meiner Mutter bekam neue Nahrung. Ja, die Kirche war grausam. Von der viel zitierten Liebe spürte ich nicht viel. Aber es dauerte noch Jahre, bis ich bereit war, daraus Konsequenzen zu ziehen. Immer wieder siegte der Teufel über mich mit meinen guten Vorsätzen. Die immer mehr erwachende Sexualität mit den Fantasiebildern war einfach stärker, und das war auch gut so. Denn was ich heimlich mit mir machte, war keine Sünde, sondern sehr natürlich. Aber das permanent schlechte Gewissen, weil ich immer wieder Hand an mich legte, war eine arge Last auf meiner Seele. Aber wer weiß, hätte ich mich noch mehr kasteit, wäre vielleicht ein total verklemmter und verkorkster Mensch aus mir geworden. Nur der liebe Gott kennt die Zahl der Seelenkrüppel, die auf das Konto seiner in vielen Punkten immer noch grausamen Kirche gehen.